Deutschlandfunk Interview.
Beim Telefon ist Markus Wehler, Chefarzt der zentralen Notaufnahme am Universitätsklinikum in Augsburg. Schönen guten Morgen, Herr Wehler.
Ja, guten Morgen.
Und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie hätten eigentlich Visite in diesen Minuten. Danke auch dafür. Haben Sie denn eine Triage-Situation während dieser Pandemie schon erlebt oder erfahren, dass ein anderes Krankenhaus in einer solchen zugespitzten Situation war?
Nein. Also das habe ich weder bei uns konkret erlebt, noch gehört davon. Es gab ja diese Berichte, ich glaube in Thüringen war es ein kleineres Krankenhaus, was mal durch die Presse ging im Spätherbst letzten Jahres, was dann aber auch einen Tag später wieder dementiert wurde. Also konkret sind diese Triage-Situation nur aus den oberitalienischen Krankenhäusern wirklich konkret berichtet worden.
Im Zusammenhang jedenfalls mit der Pandemie. Was sind denn die ärztlichen Leitlinien, über die wir ja gerade einiges erfahren haben in dem Beitrag, für eine solche zugespitzte Situation?
Ja, ganz allgemeine Leitlinien gibt es da nicht, aber wenn man in die Literatur guckt und es gibt ja schon so pandemische Entscheidungssituationen, man ging immer von schweren Influenza-Pandemien allerdings in den letzten Jahrzehnten aus, da gibt es schon etliche Überlegungen zu diesem Thema und dieses ethische Grundprinzip, dass entschieden werden soll nach Prognose, wie gerade schon im Vorbericht zusammengefasst. Das zieht sich eigentlich durch alle Triage-Systeme der westlichen Industrieländer, von denen es auch schon vor der Corona-Pandemie etliche gab. Und auch jetzt die im Rahmen der Corona-Pandemie in Europa entstanden sind, sind inzwischen, glaube ich, 14 oder 15. Die sehen alle vor, dass die Kriterien sein sollten, mit wenigen Ressourcen, die einem noch verbleiben, möglichst viele Menschen zu retten. Und das macht man ganz konkret an der Akutsituation fest. Also es gibt Systeme, die erlauben es, gut zu kategorisieren, wer akut kritisch krank ist, auf welchem Niveau. Und dann zieht man auch noch limitierende mittelfristige Prognosefaktoren dazu. Und da kommt dann die Diskussion auch mit den Behinderungen ins Spiel. Wo es darum geht, was bringt der Mensch denn jetzt unabhängig von seiner Akutinfektion, nehmen wir mal Corona, mit, was hat er vorher schon? Ja? Hat er schwere strukturelle Lungenerkrankungen, Herzerkrankungen, Niere, Leber, Gehirn? Ja? Und ich sehe es ein bisschen anders als jetzt so in dem Vorbericht, festgehalten, nicht immer sind es die behinderten Menschen, die da schlechter abschneiden. Es gibt durchaus viele schwere Grunderkrankungen, die eine schlechtere Prognose mit sich bringen als eine Behinderung. Ja? Also man kann nicht pauschalisieren, dass der Behinderte immer derjenige ist, der schlechter dran ist.
Dass die Menschen mit Behinderung jetzt so im Mittelpunkt stehen, hat ja auch mit diesem Urteil am Bundesverfassungsgericht zu tun, das ja Ihnen auch in gewisser Weise einen Vorwurf macht, weil der Tenor ist, wenn ich es richtig begriffen habe, diese ärztlichen Leitlinien, die reichen eigentlich nicht, um deren Lebenssituation angemessen zu berücksichtigen. Ziehen Sie sich diesen Schuh an?
Nein, tue ich nicht. Ich finde es wichtig und auch wertvoll, dass darauf hingewiesen wird. Ich glaube sehr wohl, dass Behinderte in unserem Land in vielen Lebensbereichen benachteiligt werden, keine Frage. Ich glaube aber, dass man in Situationen oder in den Bereichen, wo wir täglich mit behinderten Menschen zu tun haben, wie man sich vorstellen kann, erkranken die oft auch mal häufiger an anderen Problemen, sehr wohl differenzieren kann zwischen, was sind die Probleme, die jetzt ein Behinderter mit sich bringt im Vergleich zu Menschen, von denen wir auch jede Menge haben, die schwere Grunderkrankungen mit sich bringen, ja, die sie einfach im Laufe ihres Lebens erworben haben. Und es wird immer so die Situation des Behinderten gegen die 35-jährige Mutter, die kerngesund ist, mit zwei Kindern zu Hause gestellt.
Wollte ich Sie gerade fragen. Genau nach diesem Beispiel wollte ich Sie fragen.
Ja, so ist es ja immer. Aber Das sind nicht die Entscheidungssituationen, die man hat, sondern da ist der eine 65 und hat eine schwere Herz-Lungen-Erkrankung und die Niere funktioniert auch nicht mehr gut. Und dann kommt jemand, der eigentlich im, sagen wir mal, betreuten Wohnen lebt, der bringt eine Behinderung mit, der aber halbwegs gut selbstversorgend in dem betreuten Wohnen lebt. Der ist der erstgenannte Patient deutlich schlechter dran und der Mensch mit der Behinderung hätte die deutlich bessere Prognose.
Hm. Ja. Wenn ich mich ein bisschen eindenke in das Thema und etwas darüber lese, dann komme ich eigentlich immer zu der Schlussfolgerung, Triage ist eigentlich so etwas wie eine erzwungene Ungerechtigkeit, weil es ja eben keinen gerechten Ausweg aus diesem Dilemma gibt, dass ein Mensch behandelt werden kann und ein anderer Mensch nicht behandelt werden kann. Ist also, muss man sagen, was auch immer diese gesetzlichen Regelungen jetzt bringen, eine Benachteiligung ist quasi gar nicht zu vermeiden, was immer wir da jetzt regeln.
Ja, so ist es. Das ist die Grund-Dilemma-Situation einer jeden Triage. Immer. Ja. Von den philosophischen Grundlagen, die hinter so einer Triage stecken, bis in die Gegenwart, wo es aktuell um Triage-Entscheidungen gibt. Es gibt immer da eine Ungerechtigkeit. Sonst würde man nicht triagieren müssen. Ja, wenn es genug Ressourcen gäbe, würde man natürlich alle adäquat behandeln, keine Frage.
Und um einen Punkt noch anzusprechen, der jetzt gerade diskutiert worden ist zumindest. Wir reden ja zum einen über die Entscheidung vor der Behandlung und dann wurde jetzt auch gesprochen über die Ex post, also während schon die Behandlung läuft, ob man dann eine Behandlung ab... Wie stehen Sie dazu? Der Gesundheitsminister sagt, ethisch auf keinen Fall zu vertreten, unmöglich.
Ja, jetzt muss man da ein bisschen konkreter in die Materie einsteigen. So wie das geschildert wird, dass sozusagen ein Patient gerade frisch ans Beatmungsgerät gegangen ist und dann kommt, nehmen wir das Beispiel, die eben genannte 35-jährige, sonst kerngesunde junge Mutter. Und dann wird der Intensivpatient sofort wieder abgekoppelt von seinen Maschinen und stirbt. So wird es ja nie sein. Das darf nicht sein, insofern die Ex-Post-Triage, so wie sie jetzt in den Pressemeldungen geschildert wird, geht natürlich überhaupt nicht. Ja, das würde auch kein Notfall, kein Intensivmediziner jemals machen, geschweige denn noch nur darüber nachdenken. Das ist überhaupt nicht, egal was ein Gesetz dazu sagen würde, überhaupt nicht praktikabel.
Okay.
Ex-Post-Triage entsteht grundsätzlich aus dem Gerechtigkeitsanspruch, dass wenn man begrenzte Ressourcen hat, alle Menschen, die diese Ressourcen in Anspruch nehmen, betrachtet werden müssen. Das ist das Grundprinzip. Deswegen guckt man eben auch auf die Menschen, die schon auf der Intensivstation liegen.
Und an dieser Stelle, Herr Wieler, es tut mir wahnsinnig leid, müssen wir das Gespräch beenden, weil die Nachrichten kommen. Ich danke Ihnen aber ganz herzlich. Markus Wieler vom Universitätsklinikum Augsburg. Danke Ihnen.